Willkommen zu The Debate, unserem Raum für den intensiven Diskurs, in dem wir komplexe Themen aus völlig unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wissen Sie, meistens erwarten wir von einer Organisationseinheit, also von einem Verband oder einem großen Unternehmen, absolute Präzision.
Wie in der klassischen Ingenieurskunst.
Genau so. Man schaut auf ein Organigramm, sieht klare Kästchen, durchgezogene Linien und man denkt sich, wunderbar, hier ist die Struktur. Ich sehe genau, wer was entscheidet.
Richtig, das wirkt auf dem Papier immer so herrlich binär, nicht wahr? Abteilung A berichtet an Person B. Der Prozess fließt sauber von links nach rechts.
Ja, es beruhigt uns ungemein, wenn Dinge so planbar aussehen. Aber dann tauchen wir in die organisatorische Realität ein, in diese großen, gewachsenen Vereine und Verbände. Und plötzlich ist dieser saubere Bauplan völlig wertlos.
Absolut.
Wir blicken auf eine Landschaft, die absolut trübe ist. Wir stoßen auf etwas, das wir heute als das unsichtbare Betriebssystem bezeichnen wollen. Und das ist unser Fundament für die heutige Diskussion. Ein Betriebssystem aus ungeschriebenen Regeln, informellen Machtstrukturen, manuellen Workarounds, das in keinem offiziellen Dokument steht.
Aber das letztendlich die eigentliche Macht besitzt.
Ganz genau. Und genau in dieses trübe Gewässer werfen wir jetzt die disruptivste Technologie unseres Jahrzehnts, die künstliche Intelligenz. Die zentrale Streitfrage, der wir uns heute widmen, ist daher so brisant wie fundamental. Muss eine Organisation zwingend ihr unsichtbares Betriebssystem in einer strikten, sequentiellen Reihenfolge abbauen, verschlanken und vereinfachen, bevor künstliche Intelligenz überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann?
Das ist die große Frage, ja.
Wenn wir nicht nach einem ganz klaren, fünfstufigen Plan vorgehen. Meine Position ist, wenn wir diesen Schritt des Aufräumens überspringen, beschleunigt KI lediglich schlechte, fehlerhafte Prozesse.
Und ich komme da aus einer völlig anderen Richtung. Ich halte diesen sequentiellen Idealweg, also diesen perfekten Fünf-Stufen-Plan, für eine absolute Illusion von Kontrolle.
Eine Illusion?
Ja, wir können die Welt nicht einfach anhalten, um erst einmal aufzuräumen. Die Realität ist doch, dass KI ein stiller Umbruch ist, der bereits massiv von unten, also direkt von der Basis, stattfindet. Und noch wichtiger, KI ist genau der Katalysator, das Werkzeug, das wir brauchen, um diese unsichtbaren, dysfunktionalen Strukturen überhaupt erst sichtbar zu machen.
Gut, lassen Sie mich direkt mit dem Mechanismus beginnen, warum ich das für so gefährlich halte. Wir sprechen hier nicht über das nächste Update eines Textverarbeitungsprogramms.
Nein, das tun wir nicht.
KI ist ein völlig neuer Produktionsfaktor für geistige Arbeit. Wenn Sie nun hingehen und sagen, wir überspringen das bewusste Eliminieren und Vereinfachen, dann tappen Sie in die gefährlichste Falle der Digitalisierung. Die eiserne Regel lautet doch, wer einen schlechten Prozess automatisiert, erhält am Ende einen schlechten Prozess in höherer Geschwindigkeit.
Naja, das ist ein sehr eingängiger Satz, da gebe ich Ihnen recht. Aber wie sieht denn die Realität aus?
Die Realität sieht so aus, dass wir erst einmal klären müssen, warum ein Prozess schlecht ist. Das unsichtbare Betriebssystem besteht oft aus purem Misstrauen. Abteilungen vertrauen einander nicht, also bauen sie Kontrollschleifen ein. Dokumente müssen dreifach abgezeichnet werden. Wenn wir nicht zuerst den schmerzhaften menschlichen Prozess durchlaufen, diese unsinnigen Freigaben zu eliminieren, also wirklich aktiv zu streichen, dann nutzen wir KI nur, um diese überflüssigen PDFs in 3 Sekunden statt in 3 Tagen zusammenzufassen.
Ja, aber
wir haben die Verschwendung dann nicht beseitigt, wir haben sie digital zementiert. Es ist zwingend erforderlich, zuerst den Zweck zu klären und Überflüssiges komplett zu entfernen, bevor wir die Maschine überhaupt starten.
Wie gesagt, das klingt am Reißbrett bestechend logisch. Aber schauen wir uns doch mal die empirische Faktenlage an, direkt an der Basis. Neueste Studien, etwa vom Stifterverband, zeigen uns, dass bereits fast 3/4 der Engagierten in diesem Sektor generative KI nutzen. 73%.
Oh wow, das ist eine Menge.
Ja, und raten Sie mal, die tun das komplett ohne offizielle Strategie, ohne Richtlinien und erst recht ohne darauf zu warten, dass ein Gremium im Vorstand den perfekten Prozess definiert hat. Die Forderung nach einem vorherigen, sauberen Eliminieren und Vereinfachen in diesen hochkomplexen, oft politisch sensiblen Verbänden ist schlichtweg realitätsfremd.
Aber das bedeutet doch,
KI ist nicht der 4. brav abzuwartende Schritt in einem perfekten Plan. Sie ist die treibende Kraft.
Aber genau dieses unkontrollierte Treiben lassen führt doch unweigerlich ins Chaos. Um das mal greifbar zu machen, nehmen wir die Mechanik eines ganz konkreten alltäglichen Prozesses, den Ehrungsprozess für langjährige Mitglieder.
Ein Klassiker in jedem Verband.
Richtig. Auf der Oberfläche, im offiziellen Organigramm, sieht es simpel aus. Ein Mitglied füllt ein Formular mit 12 Angaben aus und am Ende gibt es eine Urkunde und eine Anstecknadel.
Klingt nach einem perfekten Kandidaten für ein bisschen KI-Textgenerierung für die Urkunde.
Eben nicht. Wenn man unter die Haube schaut, in dieses unsichtbare Betriebssystem, entfaltet sich dort eine Kette von rund 60 manuellen, unsichtbaren Arbeitsschritten. 60.
60 Schritte für eine Ehrung?
Ja, der kopiert jemand Daten von einer Excel-Liste in eine andere, gleicht ab, ob der Mitgliedsbeitrag 2019 bezahlt wurde, sucht in einer alten Datenbank nach abweichenden Schreibweisen des Namens und ruft dann im Lager an, ob überhaupt noch goldene Nadeln da sind. Was passiert, wenn wir hier jetzt KI draufwerfen, ohne vorher aufzuräumen?
Naja, die KI generiert die Urkunde einfach schneller.
Richtig, aber das eigentliche strukturelle Problem, also diese 60 redundanten Schritte, die zersplitterten Datenquellen, bleibt völlig unangetastet. Die KI agiert wie ein Pflaster auf einer offenen Wunde. Wir müssen den Mut haben, in Stufe 1 zu gehen, eliminieren.
Mhm.
Wir müssen die harte Arbeit leisten, die Daten in einer einzigen verbindlichen Quelle zusammenzuführen. Man muss entscheiden, welche dieser 60 Schritte historischer Ballast sind und weg können. Nur ein bewusster, sequenzieller Weg stoppt diese verdeckte Handarbeit wirklich nachhaltig.
Ich verstehe Ihren Punkt mit den 60 Schritten. Das ist ineffizient ohne Frage. Aber hier ist mein großes Aber. Haben Sie bedacht, dass das Management diese 60 Schritte oft gar nicht kennt?
Naja, Sie sollten es wissen.
Aber das ist doch die Definition des unsichtbaren Betriebssystems. Sie können nicht eliminieren, was Sie nicht sehen. Nehmen wir das wunderbare Beispiel des Telefonassistenten. Ein Verband wollte einen digitalen KI-Assistenten einführen, um einfache Anfragen am Telefon abzufangen.
Ah, ja, Veranstaltungsanmeldungen und so weiter.
Genau, Adressänderungen. Ein klassisches KI-Projekt.
Und es ist kolossal gescheitert.
Ja, aber warum ist es gescheitert? Nicht, weil die KI schlecht war. Erst der Versuch, diesen Assistenten in die Wildnis der eigenen, echten Daten zu entlassen, machte das Desaster überhaupt erst sichtbar. Jemand ruft an und sagt, ich bin der Müller vom Ortsverein Süd.
Und die Datenbank streikt.
Der Bot sucht in der Datenbank, findet 3 verschiedene Schreibweisen für Müller, veraltete Mitgliedsnummern und einen Ortsverein, der in der Datenbank offiziell Bezirk 4 heißt. Der Bot kollabiert. Erst da merkte das Management, dass die Organisation ihre eigenen Regeln gar nicht kannte.
Aber das beweist doch meinen Punkt.
Moment, lassen Sie mich das zu Ende führen. Informelle Zuständigkeiten, Workarounds, all das wurde bisher von den Mitarbeitenden im Hintergrund stillschweigend ausgeglichen. Tante Erna im Sekretariat wusste einfach, welcher Müller gemeint war. Es war nicht ihre große strategische Vorab-Prozessanalyse, die das Problem offenbarte. Es war die KI, die als gnadenloser Spiegel fungierte. Man kann nicht auf den perfekten Prozess warten, die Technologie formt den Prozess, weil sie uns zwingt hinzusehen.
Das ist ein rhetorisch schönes Bild, der Spiegel. Aber lassen Sie mich da massiv gegenhalten. Ein Spiegel nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie nicht die Werkzeuge und den Plan haben, um das Chaos aufzuräumen, das er Ihnen zeigt.
Naja, aber zumindest sehen Sie es dann.
Ich gebe Ihnen eine andere Perspektive. Wenn wir beim Bild des Hausbaus bleiben, Sie wollen das Dachgeschoss mit KI ausbauen, während Sie durch den Telefonassistenten gerade erst merken, dass das Fundament bröckelt. Es ist so, als würden Sie versuchen, eine brandneue, extrem leistungsstarke App auf einem 20 Jahre alten, völlig fragmentierten Betriebssystem zu installieren. Das System stürzt ab.
Hm.
Wenn wir die Stufe 1, also das bewusste Problematisieren und Eliminieren, überspringen, machen wir Verschwendung durch KI nur schwerer erkennbar. Der gescheiterte Telefonassistent beweist das doch. Wenn wir das Lösungsdenken über das Problemdenken stellen, verbrennen wir Ressourcen für gescheiterte KI-Projekte, anstatt das Fundament zu reparieren.
Aber das Fundament bröckelt ohnehin. Wenn Sie darauf warten, bis jedes föderale Gremium, jeder Ortsverband einer Prozessänderung gestimmt hat, bauen sich die Mitarbeitenden längst ihre eigenen Schatten-IT-Systeme.
Das dürfen wir eben nicht zulassen.
Und das führt uns zu einem massiven Umsetzungsproblem. Wenn die KI uns überall im Verband unzählige dieser kaputten Prozesse aufzeigt und die Basis bereits wild experimentiert, wer soll diesen gigantischen, von Ihnen geforderten Umbau eigentlich steuern? Wenn wir Ihren strikten Plan verfolgen wollen, wer hat denn da den Hut auf?
Das ist genau der Punkt, an den wir professionell werden müssen. Wir brauchen zwingend die Rolle des KI-Organisationsarchitekten.
Eines Architekten?
Ja. Große Verbände sind ja keine monolithischen Start-ups. Sie vereinen oft vier völlig verschiedene Logiken unter einem Dach. Sie haben das demokratische System mit gewählten Ehrenamtlichen und Statuten. Sie haben das professionelle System der hauptamtlichen Verwaltung. Dann das föderale System mit teils hunderten hochgradig unabhängigen Ortsvereinen.
Alle mit einem völlig anderen Takt und anderen Zielen?
Ganz genau. Und oft gibt es noch ein wirtschaftliches System dazu. Eigene Fachverlage, Labore oder Akademien. Und wenn nun jede dieser Abteilungen anfängt, für sich isoliert KI-Lösungen zu bauen, der Ortsverein kauft eine KI-Buchhaltung, die Akademie einen KI-Tutor, die Zentrale einen KI-Chatbot, dann kollidieren diese Systeme zwangsläufig an den Schnittstellen.
Mhm.
Der Datenaustausch bricht komplett zusammen. Deswegen braucht es diesen zentralen Architekten, jemand, der das übergeordnete Betriebssystem versteht, Schnittstellenkatastrophen vermeidet und diesen Fünf-Stufen-Weg erzwingt. Er ist der Wächter über das Fundament.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das halte ich für brandgefährlich. Diese Idee des zentralen, allwissenden Architekten ist eine absolute Chimäre und führt geradewegs in eine neue Wissenshierarchie.
Warum sollte das gefährlich sein? Es schafft Ordnung.
Stellen Sie sich das doch mal in der Praxis vor. Wir haben eine hauptamtliche Verwaltung, in der dieser Architekt sitzt, bewaffnet mit tiefem technischem Detailwissen. Was passiert? Er wird unweigerlich zu einem Nadelöhr, einem Flaschenhals.
Weil er Standards setzt?
Nein, weil er anfängt, den Zugang zu Informationen zu kontrollieren. Der ehrenamtliche Vorstand wird isoliert. Unangenehme Entwicklungen werden gefiltert, weil der Architekt sagt, das passt jetzt nicht in unseren Fünf-Stufen-Plan.
Das ist aber sehr pessimistisch gedacht.
Es ist realistisch. Was wir in einer komplexen Welt brauchen, ist keine Wissenshierarchie, die sich in einem Elfenbeinturm zentralisiert, sondern eine Urteilshierarchie. Die Menschen draußen an der Basis, die jeden Tag mit den Mitgliedern sprechen, müssen die Werkzeuge haben, um schnelle Entscheidungen zu treffen.
Ja, aber
wenn ein lokaler Ortsverein erst auf die Freigabe des großen Architekten in der Zentrale warten muss, um eine KI zur Analyse seiner regionalen Mitgliederdaten zu nutzen, dann lähmen wir die Organisation. Die operative Ebene muss im Rahmen ihrer Budgets selbst experimentieren dürfen.
Das ist ein interessantes Argument, aber ich würde das fundamental anders rahmen. Sie verwechseln hier inhaltliche Diktatur mit infrastruktureller Standardisierung.
Tu nicht das.
Ja, der KI-Architekt maßt sich doch gar nicht an, das inhaltliche Urteil oder die Fachkompetenz der Ortsvereine an sich zu reißen. Er standardisiert lediglich die Infrastruktur, um diese lokale Urteilshierarchie überhaupt erst effektiv zu machen. Lassen Sie mich Ihnen genau erklären, wie das funktioniert. Nehmen wir den Beitragseinzug, das Zahlungssystem.
Oh ja, ein ewiges Streitthema in jedem Verband.
Eben, da sitzt heute oft der ehrenamtliche Kassierer eines kleinen Ortsvereins abends um 10 am Küchentisch und gleicht manuell Kontoauszüge mit einer völlig veralteten, fehlerhaften Excel-Tabelle ab. Jeder Ortsverein kämpft diesen Kampf für sich allein.
Mhm.
Na, wenn der Organisationsarchitekt nun hergeht und sagt, wir etablieren hier zentral ein einheitliches, automatisiertes System für SEPA-Mandate und Beitragsverwaltung, das für alle gilt, dann entmündigt er den Ortsverein doch nicht. Im Gegenteil.
Ja, er nimmt ihnen zumindest den Prozess aus der Hand.
Ja, aber einen furchtbaren Prozess. Erst wenn diese lästige, fehleranfällige Infrastruktur zentral gelöst ist, hat dieser Kassierer überhaupt wieder die Zeit und die mentale Freiheit, sich auf seine echten Entscheidungen zu konzentrieren. Auf die Betreuung der Mitglieder, auf lokale Initiativen. Standardisierte gemeinsame Datenbasis ist nicht das Ende der dezentralen Freiheit, sie ist ihr absolutes Fundament.
Das verstehe ich, aber
ohne diese gemeinsame Sprache erzeugt ihre geforderte lokale Freiheit am Ende nur eine Zersplitterung, bei der kein System mehr mit dem anderen reden kann.
Okay, die Zersplitterung der Daten durch Insellösungen ist ein valides Argument, das gebe ich Ihnen. Aber Sie übersehen die zutiefst menschliche Komponente, wenn wir alles derart rigide standardisieren und in Ihren Prozesstrichter zwingen. Das bringt uns eigentlich direkt von diesem Makrolevel der Architektur zur ultimativen Rolle des einzelnen Menschen.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Der Mensch steht ja am Ende Ihres Masterplans, auf Stufe 5. Was passiert psychologisch mit den Mitarbeitenden, wenn das System alles für sie vorbereitet und vorkaut?
Das ist doch genau der Moment, in dem die Organisation ihr wahres Potenzial entfaltet. Wenn wir das Betriebssystem richtig umgebaut haben, steht der Mensch am Ende eben nicht mehr als die billigste Ausführungsinstanz da, die den ganzen Tag nur Copy-Paste macht oder Knöpfe drückt.
Mhm.
Die Rolle des Menschen verschiebt sich radikal nach oben. Dorthin, wo echte ethische Abwägungen, Rechenschaftspflicht und Fingerspitzengefühl gefragt sind.
Sie meinen also, die KI macht die Fleißarbeit, der Mensch die Denkarbeit?
Exakt. Die KI liefert den ersten Entwurf, sie analysiert die Daten, sie bereitet Szenarien vor, aber der Mensch fällt das endgültige Urteil. Denken Sie an komplexe Entscheidungen wie die Bildungs- und Kursplanung eines Verbands. Da geht es nicht nur um kalte Zahlen. Ein Algorithmus kann Ihnen vielleicht sagen, welcher Kurs am rentabelsten ist. Aber der Mensch muss abwägen.
Was muss er abwägen?
Zum Beispiel haben wir einen regionalen Versorgungsauftrag, den wir erfüllen müssen, auch wenn er sich finanziell nicht rechnet. Wie balancieren wir interne politische Interessen aus? Oder bei Konflikten zwischen Mitgliedern. Kein System der Welt kann dafür die Verantwortung übernehmen. Die Maschine bereitet Optionen vor. Aber das Vertrauen, die Nuance, das bleibt menschlich. Wir befreien die menschliche Arbeitskraft von stupider Routine, um sie für das eigentliche Urteilsvermögen einzusetzen.
Eine Befreiung. Das klingt wunderschön, ist aber in der Praxis oft eine fatale romantische Verklärung. Wenn wir die Mechanismen der menschlichen Psychologie betrachten, offenbart sich hier eine immense dialektische Gefahr. Wir erleben die schleichende Verschiebung vom Autor zum bloßen Redakteur.
Erklären Sie das. Warum sollte das gefährlich sein?
Wenn Sie einen Bericht, ein Konzept oder eine Strategie von Grund auf selbst schreiben, also als Autor, dann müssen Sie jeden Gedanken formen. Sie ringen mit der Logik. Sie durchdringen die Materie tiefgreifend.
Ja, das kostet aber enorm viel Zeit.
Richtig. Aber was passiert nun in Ihrer optimierten Stufe 5? Die KI liefert Ihnen den fertigen ersten Entwurf. Ein sprachlich absolut brillanter, kohärenter, fünfseitiger Text. Er wirkt auf den ersten Blick vollkommen plausibel. Der Mensch wechselt in die Rolle des Redakteurs, der nur noch gegenliest.
Und das Urteil fällt.
Und seien wir völlig ehrlich, nach dem dritten fehlerfreien Absatz ermüdet die kritische Distanz. Der Mensch fängt an, einfach nur noch abzunicken. Wenn wir das Erstellen von Konzepten systematisch an die Maschine auslagern, geraten die Mitarbeitenden in eine passive Prüferrolle. Kritisches Denken ist aber wie ein Muskel. Wenn er nicht trainiert wird, verkümmert er.
Ich glaube, da unterschätzen Sie die Mitarbeiter.
Ich glaube, Sie unterschätzen die Bequemlichkeit. Wir verlieren schleichend die geistige Urteilskraft und die Denkfähigkeit der gesamten Organisation, weil das menschliche Zögern, das tiefe Abwägen plötzlich als ineffizient und störend empfunden wird.
Also, ich kann diese Angst vor dem Abnicken nachvollziehen. Aber ich bin von dieser Argumentationslinie nicht völlig überzeugt, denn die Ursache-Wirkungskette ist hier komplett vertauscht. Wir lagern die Erstellung aus, ja? Aber wir lagern eben nicht das kritische Denken aus.
Aber das passiert in der Praxis.
Ist es in der Realität nicht vielmehr so, dass uns die Maschine durch die Übernahme dieser erdrückenden Routine erst die mentale Kapazität zurückgibt, um überhaupt wieder tiefgreifend nachdenken zu können?
Geben Sie mir ein Beispiel, wo das wirklich funktioniert.
Sehr gerne. Nehmen wir etwas Hochkomplexes wie die strategische Zuchtplanung in einem Tierzuchtverband. Früher saßen die Experten tagelang da, haben manuell Ahnentafeln verglichen, E-Mails von Züchtern sortiert, hunderte Anfragen geklustert. Ihr Gehirn war voll mit administrativer Last.
Viel Fleißarbeit.
Wenn die KI jetzt diese Daten sortiert und Muster erkennt, hat dieser Experte endlich wieder den mentalen Raum für das eigentliche Kernproblem. Wie balancieren wir den Erhalt genetischer Vielfalt mit der Zucht auf Resistenzen gegen Parasiten aus? Da kollidieren handfeste wissenschaftliche Ziele mit den wirtschaftlichen Interessen einzelner Züchter.
Das ist in der Tat komplex.
Das ist keine Checkliste. Das ist komplexes, ethisches und fachliches Abwägen. Für solche existenziellen Zukunftsfragen haben wir doch erst wieder die Bandbreite, wenn uns die Maschine das E-Mail-Sortieren abnimmt.
Das setzt aber voraus, und das ist der absolut springende Punkt, dass die frei gewordene Zeit auch wirklich für dieses tiefgreifende Denken genutzt wird. Wissen Sie, was in der Realität passiert, wenn eine Organisation durch Technologie schneller wird?
Die Qualität steigt?
Nein. Die gewonnene Kapazität wird einfach mit noch mehr Aufgaben, noch mehr Berichten und noch höheren Fallzahlen vollgestopft. Produktivitätssteigerung wird systematisch mit Arbeitsverdichtung verwechselt. Die Zeit für Reflexion, für das wichtige inhaltliche Widersprechen, verschwindet völlig in der Beschleunigung.
Das ist dann aber ein Managementfehler, kein KI-Fehler.
Um bei Ihrem Beispiel mit der Zuchtstrategie zu bleiben, solche tiefen fachlichen Unsicherheiten lassen sich nicht durch einen linearen Plan lösen. Das Management von Unsicherheit funktioniert dort nur, weil die Basis iterativ lernt. Man wartet nicht auf die perfekte, vom Architekten abgesegnete Struktur. Man startet kleine, kontrollierte Experimente, dokumentiert offen, macht Fehler und lernt in Etappen. Das beweist für mich eindeutig, wir brauchen eine Kultur des experimentellen, agilen Lernens, nicht eine Kultur des sequentiellen Abarbeitens von abstrakten Fünf-Stufen-Plänen.
Da muss ich entschieden widersprechen. Auch iterative Tests, auch dieses Lernen in Etappen, brauchen zwingend Leitplanken. Wenn wir von Plänen sprechen, reden wir ja nicht von 5-Jahres-Programmen, die im Tresor verstauben.
Naja, oft genug schon.
Wenn ein Verband das seriös umsetzt, arbeitet er mit extrem fokussierten Zeitfenstern. Einem 100-Tage-Plan zum Beispiel. 20 Tage für die ehrliche Bestandsaufnahme. 20 Tage für die bewusste Auswahl der Prozesse. Und dann gehen wir in die Umsetzung und testen das an der Realität. Aber wir tun dies bewusst.
Mhm.
Mit einer klaren Entscheidungsordnung. Wir wissen genau, wer für das Experiment verantwortlich ist und wer den Stecker zieht, wenn es schief geht. Ohne diesen strukturierten Umbau des Betriebssystems, ohne klare Verantwortlichkeiten, bleibt KI ein faszinierendes, aber teures Spielzeug. Ein Spielzeug, das vielleicht die Quantität der Ergebnisse kurzfristig erhöht, aber langfristig die Legitimation, die Rechtssicherheit und die Integrität eines ganzen Verbandes extrem gefährdet.
Und ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass sich die enorme Komplexität dieses stillen Umbruchs nicht in rigide Masterpläne zwingen lässt. Die Technologie ist da draußen. Die Werkzeuge sind auf den Smartphones und Laptops der Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden.
Das stimmt leider.
Wer versucht, das erst methodisch zu ordnen und Stufe für Stufe abzuarbeiten, hat den Kampf um die Kultur der Organisation bereits verloren, bevor er überhaupt angefangen hat. Wir müssen akzeptieren, dass Transformation oft unordentlich ist.
Wenn wir unsere beiden Perspektiven hier zusammenführen, zeichnet sich die immense, fast schon paradoxe Herausforderung für Führungskräfte in diesem Zeitalter ab. Ich fasse meine Position fest zusammen. Der bewusste, sequentielle Umbau des unsichtbaren Betriebssystems ist unabdingbar. Wir müssen den Mut haben, zu eliminieren und zu vereinfachen, bevor wir automatisieren.
Mhm.
Nur so verhindern wir, dass wir verschwenderische Prozesse für immer in Code gießen und die Kontrolle über die Organisation an ungesteuerte Technologie verlieren.
Und mein Resümee lautet: Wir können Komplexitäten nicht ausschließlich durch vorherige Planung am Reißbrett auflösen. Der KI-Umbruch zwingt uns zur Ehrlichkeit. Wir müssen das iterative, manchmal schmerzhafte und unordentliche Ausprobieren zulassen, weil genau dieser Prozess, wie der gescheiterte Telefonassistent, uns Defizite im Fundament aufzeigt, die wir durch bloßes Nachdenken niemals gefunden hätten. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, an dem wir beide konvergieren, wir stimmen absolut darin überein, dass eine rein technische Herangehensweise fatal ist.
Völlig richtig.
Wer KI als reines Software-Update betrachtet, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Die eigentliche, knappe Ressource der Zukunft ist nicht mehr die fehlerfreie Produktion von Texten, Konzepten oder E-Mails. Die Maschine generiert uns Entwürfe im Sekundentakt.
Ja, das tut sie.
Die absolut knappe Ressource im KI-Zeitalter ist die qualifizierte Beurteilung. Es bleibt die menschliche Urteilskraft und die Verantwortung dafür gerade zu stehen. Wer KI einführt, ohne die menschlichen Verantwortlichkeiten glasklar zu definieren, schafft keine Effizienz.
Er organisiert lediglich Verantwortungslosigkeit in sehr hohem Tempo.
Exakt auf den Punkt. Und genau deswegen bietet diese organisatorische Neuausrichtung noch so unglaublich viele Facetten, die wir heute nur anreißen konnten. Von den rechtlichen Risikostufen bis hin zu der tiefen psychologischen Frage, wie sich Expertise überhaupt noch definiert, wenn die Maschine alles weiß. Wir laden Sie ein, die Argumente unserer Debatte selbst abzuwägen und tiefer in diese Materie einzutauchen.
Und so schließt sich unser Kreis für heute. Wir begannen mit der trügerischen, binären Sicherheit eines sauberen Organigramms auf dem Papier. Aber wie wir gesehen haben, entscheidet sich die Überlebensfähigkeit, die Resilienz einer Organisation eben nicht an diesen klar gezeichneten Linien. Sie entscheidet sich tief unten in den trüben, oft unbequemen Wassern des unsichtbaren Betriebssystems. Behalten Sie das im Hinterkopf. Wenn Sie das nächste Mal in Ihrem Berufsalltag auf einen angeblich perfekten Prozessplan blicken, fragen Sie sich, welche ungeschriebenen Gesetze, welche unsichtbaren Regeln übersehen Sie vielleicht genau in diesem Moment.